Deutschlandfunk Interview.
Und am Telefon begrüße ich jetzt in Peking Jürgen Trittin, Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags und als früherer Bundesumweltminister sehr vertraut mit Themen rund um die deutsche Autoindustrie. Guten Morgen, Herr Trittin.
Guten Morgen, Frau Schmidt-Matern.
Wir erreichen Sie, wie schon gesagt, in Peking. China ist ein Land, das weltweit bereits den größten Markt für Elektroautos hat. Wie viel bekommen Sie davon jetzt bei Ihrem Besuch mit?
Man kann das sehr gut sehen auf der Straße. Das kennt man nämlich an den Nummernschildern. Die blauen sind Verbrenner und die grün-weißen Nummernschilder sind die reinen Elektroautos. Da gibt es hier sehr viele von, auch von übrigens sehr, sehr vielen Herstellern, die hier sind. Aber der Trend geht auch hier Richtung Konzentration. Wenn man mal einen der erfolgreichsten Hersteller von solchen Fahrzeugen nimmt, BYD, die haben aus Shenzhen, die haben im letzten Jahr 150.000 E-Fahrzeuge verkauft. Im gleichen Jahr hat Volkswagen hier in China 9.500 verkauft. Das heißt, die Diskussion um ein Verbrenner aus in Europa ist eigentlich eine, wir möchten den Rückstand der deutschen und der europäischen Automobilindustrie auf dem wichtigsten Markt der Welt, nämlich auf China, noch weiter vergrößern. Wir wollen weiter Bremsen anlegen. Und das ist nicht nur verkehrspolitisch, klimapolitisch verkehrt, das ist auch industriepolitisch eine Katastrophe. So sieht das jedenfalls sogar die Automobilindustrie.
Also Sie sagen es, China ist viel weiter und erfahrener bei der Entwicklung der Elektromobilität und bietet ja auch Kleinwagen, Elektro-Kleinwagen schon viel günstiger an als die deutschen Autohersteller. Ist die Europäische Union da nicht längst ins Hintertreffen geraten?
Wir sind ins Hinterhalten geraten. Die Automobilindustrie hat das verstanden und hat nun entschieden, dass sie diesen Rückstand aufholen wollen. Und nun kommt eine ideologisch motivierte Truppe um Porsche-Fans wie Christian Lindner und möchte genau diesen Aufholjagd ausbremsen. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Art und Weise, wie ich ein Auto antreibe. Die Elektromobilität in China wird gedacht auch als Bestandteil eines neuen Energieversorgungssystems, in dem beispielsweise massiv China ist der größte Investor in erneuerbare Energien, insbesondere in Photovoltaik, in dem sozusagen Strom aus Photovoltaik kommt, in dem die E-Mobilität eine zentrale Rolle spielt. E-Autos sind rollende Speicher. Sie sind in der Lage, das Netz zu stabilisieren. Das müssen Sie mal mit dem Verbrenner probieren, egal mit welchem Treibstoff der betrieben wird.
Nun hat Chinas Industrie andererseits eine verheerende Umweltbilanz. Das wollen wir an der Stelle auch nicht verschweigen. Und Sie kennen die übrigen Vorbehalte gegen Elektroautos. Wohin mit den Batterien, die Ökobilanz der Batterien, die Ausbeutung seltener Erden in Entwicklungs- und Schwellenländern. Ist es da nicht sinnvoll, auch Alternativen zum Elektroauto zu suchen?
Es ist sinnvoll, sich erstmal die Ökobilanzen insgesamt anzugucken. Und wer behauptet, dass Öl- und Gasförderung oder Kohleabbau eine saubere Angelegenheit sei, die völlig ohne Umweltzerstörung einhergeirrt?
Und das behauptet ja auch die FDP nicht.
Ich muss nur darauf hinweisen, dass alle Ökobilanzen an dieser Stelle sagen, unterm Strich klimapolitisch ist selbst bei dem noch geltenden Energiemix in Deutschland 50% Erneuerbare, jedes Elektroauto klimafreundlicher als jeder noch so effiziente Verbrenner an dieser Stelle. Ich finde, da soll man auch gelegentlich mal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Aber im Kern geht es um etwas anderes. Es geht darum, wie bauen wir unsere gesamte Energieversorgung um? Und da gibt es mit Blick auf die sogenannten E-Fuels einen riesigen Nutzungskonflikt. Wir brauchen diese E-Fuels beispielsweise zur Substitution von Prozessen in der Industrie, die nicht elektrifizierbar sind. Wir brauchen sie zum Beispiel in Flugzeugen, möglicherweise auch in Schiffen. Und nun gibt es ein weiteres Gutachten des Klimainstituts in Potsdam, was klar belegt, dass die Produktion der E-Fuels von Preisen mal völlig abgesehen nicht so ist, dass wir auch nur für diesen Bedarf hinreichend E-Fuels haben. Wahnsinn würde es werden, diese kostbare Ressource in Autos oder gar, wie ja auch von einigen ventiliert, in ehemaligen Gasheizungen durch den Kamin zu blasen, weil diese E-Pools müssen alle mithilfe von Elektrizität produziert werden. Das heißt, wir verdreifachen den Bedarf an Windrädern und Photovoltaik, wenn wir auf diese Technologie setzen würden. Das wissen auch alle so. Ich sage nochmal, es handelt sich im Wesentlichen um eine ideologisch verbohrte Diskussion.
Ja, lassen Sie uns, Sie haben die Kosten jetzt schon angesprochen. In dieser, nun, wenn wir das nochmal mehr auf das Koalitionsklima hin jetzt darauf schauen, ist die Kritik Ihres Parteifreundes Robert Habeck an der FDP in diesen Tagen hilfreich, in einem Moment, wo die Bundesregierung doch gemeinsam für ein Ziel eintreten müsste, beziehungsweise sich endlich einigen müsste, wie es auch viele Bürgerinnen und Bürger erwarten?
Ich würde da nicht mit dem Finger auf Robert Habeck zeigen. Beispielsweise in der Frage, dass künftig nur eine neue Heizung eingebaut werden soll, die zu 65% erneuerbar ihre Wärme erzeugen. Das stand schon im Koalitionsvertrag. Das hat jedes FDP-Mitglied, was auf dem Parteitag war, abgesegnet. Das ist dann nochmal im Herbst 2022 wiederholt worden in dem Beschluss über die Laufzeitverlängerung. Das heißt, diejenigen, die sich permanent von Vereinbarungen, die sie selber unterschrieben haben, sind nicht die Grünen, ist nicht Robert Habeck, sondern es sind Christian Lindner und Volker Wissing.
Ja, gut, dann könnte ich jetzt natürlich Ihnen das Gegenbeispiel nennen. Es gibt auch einen Kohleausstiegsvertrag mit dem Jahr 2038, wo jetzt wiederum Ihre Partei, die Grünen, sagen, in Ostdeutschland sollten wir das auch schon auf 2030 vorziehen. Ich weiß, im Koalitionsvertrag steht drin, idealerweise.
Das steht auch im Koalitionsvertrag drin,
idealerweise
vorgezogen werden soll. Und auf diese Klausel haben wir uns berufen. Und in dieser Klausel hat übrigens ein Unternehmen wie RWE gesagt, wir machen das. Wir werden das auf diese Weise machen. Und wir glauben, dass es im Übrigen auf der Basis dieser Klausel in Ostdeutschland gute Gründe gibt, diesen Weg aufzugehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Hedgefonds, der hinter der ostdeutschen Braunkohle steht, die Freude am Verstromen verlieren wird, wenn erst er die CO2-Zertifikate kaufen muss, die er für einen Betrieb nach 30 tatsächlich braucht. Dann aber haben wir nicht das, was die Menschen in Ostdeutschland wirklich brauchen, nämlich Planungssicherheit, wenn man nicht weiß, ob es 33, 34, 35 oder irgendwann, wenn der Hedgefonds keine Lust mehr hat, geendet. Dann bin ich lieber für einen geordneten und definierten Ausstieg, wie wir den in der westdeutschen Braunkohle auch vereinbart
haben. Herr Trintin, geben Sie mir bitte die Möglichkeit, auch noch zwischendurch eine Frage zu stellen. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, teure E-Autos, der Einbau von neuen Wärmepumpen statt Öl- und Gasheizungen, der Kohleausstieg, da fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht zur klassischen grünen Klientel gehören, nicht mehr mitgenommen. Muss Ihnen das nicht Sorge bereiten?
Das müsste uns Sorgen bereiten, aber gerade die Menschen, die finanziell schwach sind, die müssen wir, doch, das tut es, die müssen wir deswegen mitnehmen, weil wir sie nicht aussetzen können, unberechenbaren Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung. Wer heute sich die Realität anschaut, wird feststellen, dass ein dauerhafter Betrieb von Öl- und Gasheizung gerade für Mieter extrem teuer wird, weil schon nach heute über den Lebenszyklus gerechnet der Einbau einer Wärmepumpe günstiger ist. Das Problem ist, dass zum Teil schlicht und ergreifend Vermieter sagen, wir machen das einfach nicht, wir machen einfach so weiter. Das kann uns ja auch egal sein. Im Zweifelsfall zahlen ja die Mieter. Uns sind die Mieter, uns sind die sozial Schwachen nicht egal. Und deswegen setzen wir darauf, hier die Menschen vor Schaden zu bewahren.
Wir springen jetzt notgedrungen etwas hin und her in diesem Interview zwischen Öl- und Gasheizungen einerseits und teuren Elektroautos auf der anderen Seite. Das liegt daran, dass gerade so viele heiße Eisen im Feuer liegen, die auch für Konflikte in der Ampelkoalition sorgen. Abschließend, Herr Trittin, noch die Frage. Der EU-Gipfel findet morgen statt. Am Sonntag ist Koalitionsausschuss in Berlin. Wie schnell muss jetzt eine Einigung her beim Streit um den Verbrenner?
Wir haben eine einfache Situation. Wir haben dieser Tage den neuesten Bericht des Weltklimarates bekommen und genau dieser sagt, wir können und wir müssen jetzt handeln. Das heißt, wir müssen aufhören damit, aus ideologischer Borniertheit am Alten festzusetzen. Und wir müssen die Schritte und die notwendigen Investitionen zu tun, unter anderem auch um Kosten, gerade für sozial Schwäche in der Zukunft, zu vermeiden.
Jetzt haben Sie meine Frage allerdings nicht beantwortet. Braucht es ein Machtwort des Kanzlers?
Sie haben eine Koalitionsregierung, da müssen immer alle mitspielen und da nutzen Machtworte überhaupt nichts.
Also Sie einigen sich von sich aus, Sie und die FDP?
Ich gehe davon aus, dass wir, weil wir alle miteinander dieses Land verantwortungsvoll regieren wollen, uns am Ende des Tages auch einigen werden.
Jürgen Trittin von den Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und ehemaliger Umweltminister. Vielen Dank nach Peking für dieses Interview und für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.